Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Heute-Podcast an diesem wunderschönen 8. September. Mein Name ist Benedikt Richter und auch in dieser Woche bin ich wieder auf die Suche gegangen nach wichtigen News aus der Apothekenwelt, wobei heute gar nicht so viel Neues ansteht, sondern eher ein paar alte Dinge, beziehungsweise Fresh-Ups. Tramadol und Benzydamin, das sind zwei alte Wirkstoffe, aber zu denen habe ich ein paar spannende neue Infos für euch gefunden. Was aber definitiv neu ist, ist die Umfrage des BVPTA und das Medikament Winlevi gegen Akne. Daher lasst uns gleich zur Sache kommen. Jetzt geht's los. Wir gehen mit großen Schritten auf den Herbst zu und das bedeutet, in der Apotheke wird so langsam umgeräumt. Cetirizin und Acelastin wandern wieder ins Lager und Erkältungsmedikamente, die wandern nach vorne in die Sichtwahl. Vielleicht auch Produkte mit dem Wirkstoff Benzydamin zur Behandlung von Halsschmerzen. Aber Achtung bei eurer nächsten Beratung. Schwangere sollten auf Benzydamin, wenn möglich, verzichten, weil gesundheitliche Risiken bestehen können. Benzydamin ist eigentlich ein ganz netter Wirkstoff. Als nicht steroidales Antiphlogistikum wirkt es analgetisch und antientzündlich und ist demnach eine beliebte Wahl bei Halsschmerzen im Rahmen der Selbstmedikation. Erhältlich ist es als Lutschpastille und Halsspray. Es wirkt außerdem auch antiseptisch und oberflächlich anästhesierend. Und der ganze Wirkmechanismus, der beruht auf der Hemmung der Freisetzung von entzündlichen Mediatoren wie Prostaglandinen und Leukotrienen. Das geschieht durch die Blockade des Enzyms Zyklooxygenase, kurz COX. Durch die Hemmung von COX reduziert Benzydamin nicht nur Entzündungen, sondern wirkt auch schmerzlindernd. Außerdem trägt Benzydamin dazu bei, die Gewebeverträglichkeit zu verbessern, indem es die Durchlässigkeit von Blutgefäßen verringert und die Freisetzung von Entzündungsmediatoren unterdrückt. Das klingt alles irgendwie vertraut, das klingt alles ein bisschen nach Ibuprofen, oder? Analgetisch, antiinflammatorisch und kontraindiziert im dritten Trimester wegen kardiopulmonalen und renalen Auswirkungen. Trifft das auch auf Benzydamin zu, das ja lokal angewendet wird? Schauen wir uns an. Um diese Frage zu beantworten, wurde ein europäisches, die periodischen Sicherheitsberichte bewertendes Verfahren durchgeführt. Der Pharmakovigilanzausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur hält Benzydamin und Risiken in der Schwangerschaft zumindest für möglich. Die Fach- und Gebrauchsinformationen müssen daher angepasst werden. Benzydaminhaltige Arzneimittel sollten nicht während der Schwangerschaft angewendet werden, außer es ist eindeutig notwendig. In diesem Fall ist der Wirkstoff in niedrigster Dosierung und nur so kurz wie möglich einzusetzen. Hintergrund sind fehlende klinische Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft. Zwar wenden PatientInnen die Substanz ausschließlich topisch an, allerdings sei nicht bekannt, ob die systemische Exposition mit Benzydamin nach topischer Verabreichung für einen Embryo oder Fötus schädlich sein kann. Alle PatientInnen, die schwanger sind, oder vermuten, schwanger zu sein, sollten Arzt oder Apotheker um Rat fragen, bevor sie das Arzneimittel anwenden. So die offizielle Empfehlung. Und das war es eigentlich auch schon davon, wir können direkt vom OTC-Bereich in den RX-Bereich wandern. Und können direkt nochmal über Tramadol reden. Was wir dazu schon wissen, Tramadol bringt ein gewisses Abhängigkeits- und Missbrauchspotenzial mit sich und weist zudem Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auf. Auch zu diesem Wirkstoff gibt es mittlerweile ein europäisches, die periodischen Sicherheitsberichte bewertendes Verfahren und auf dieser Basis kam der europäische PRAC gemeinsam mit der Koordinierungsgruppe CMDH zu folgendem Schluss. Die Fach- und Gebrauchsinformationen von Tramadol müssen angepasst werden, damit Tramadol sein ausgewogenes Nutzen-Risiko Risikoverhältnis behält. Dabei geht es zum einen um Risiken des Arzneimittelmissbrauchs und der Arzneimittelabhängigkeit des Opioids, auf die verstärkt hingewiesen wird. Zum anderen geht es aber auch um Wechselwirkungen zwischen Opioiden und Gabapentinoiden wie Gabapentin und Pregabalin. Was ändert sich jetzt? Künftig soll in den Produktinformationen unter anderem darauf hingewiesen werden, dass vor Beginn der Behandlung mit Tramadol mit den PatientInnen ein Behandlungsziel und damit auch ein Behandlungsende vereinbart werden soll. Außerdem solle bei unzureichender Schmerzkontrolle auch die Möglichkeit einer Hyperalgesie, also einer Schmerzüberempfindlichkeit, in Erwägung gezogen werden. Es wird betont, dass auch in therapeutischen Dosen die wiederholte Anwendung von Tramadol zu einer Arzneimittelabhängigkeit führen könne und es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Überdosierungen zum Tod führen können. Die gleichzeitige Anwendung von Tramadol mit Gabapentin oder Pregabalin könne ebenfalls zu Atemdepression, Hypotonie, starker Sedierung, Koma oder Tod führen. PatientInnen werden in der Packungsbeilage künftig dazu angehalten, den behandelnden Arzt oder die Apotheke über eine solche Co-Medikation zu informieren. Wir würden dann wahrscheinlich Rücksprache mit dem Arzt halten und eventuell direkt ein anderes Rezept oder ein paar Anweisungen bekommen, denke ich. So habe ich das zumindest kürzlich gehandhabt, als ich diese beiden Medikamente auf dem gleichen Rezept sah und mir der Patient direkt sagte, das er Pregabalin schon mal genommen hatte vor ein paar Jahren und es nicht so gut vertragen hat. Da stellt man dann auch mal wieder fest, dass PTA trotz ihrer relativ kurzen Ausbildung eine enorm wichtige Schnittstelle zwischen Arzt und Patient sind. Die letzte Instanz quasi, bevor der Patient das Medikament einnimmt. Und in den meisten Apotheken sind es auch die PTA, die den Großteil der Gespräche im HV führen. Zeit also, über unser aller Lieblingsthema zu sprechen. Wie sieht der PTA-Beruf der Zukunft aus? Und praktischerweise gibt es dazu eine Umfrage vom BVPTA. Und laut dieser Umfrage wollen die meisten PTA tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen. Die Kompetenzerweiterung soll durch Weiterbildung erreicht werden und zu mehr Gehalt führen. An der Online-Umfrage nahmen 912 Apothekenbeschäftigte teil, darunter 857 PTA mit unterschiedlich langer Berufserfahrung und 11 PTA-Azubis, sowie 2 Pharmazieingenieure, 12 PKA und 30 ApothekerInnen. Der BVPTA wollte herausfinden, ob PTA gerne ihre Kompetenzen durch eine Weiterbildung erweitern würden, wie die Weiterbildungsmaßnahme aussehen sollte, ob sich die Teilnehmenden auch finanziell beteiligen würden und ob sie nach Abschluss der Maßnahme ein höheres Gehalt für angemessen hielten. 865 der 912 Befragten wollen ihre Kompetenzen durch eine Weiterbildung erweitern. 47 sprachen sich dagegen aus. Die Gründe waren mehrheitlich finanzieller Natur. Daneben wurden Resignation, Alter, Zeitmangel, aber auch Zufriedenheit mit dem Status quo genannt. Beim Modus der Weiterbildung favorisierte die Mehrheit berufsbegleitend deutlich vor Wochenende und ganztags und bevorzugte eine Kombination aus Präsenz und Online vor reinen Online- bzw. Präsenzveranstaltungen. 357 Befragte wären bereit, sich finanziell an der Weiterbildung zu beteiligen. Ebenso viele waren unentschieden und 128 lehnten eine finanzielle Beteiligung ab. 844 Teilnehmer finden, danach sollte ein höheres Gehalt bezahlt werden. 19 waren unentschieden und 2 waren dagegen. Von Anja Zierath, der Bundesvorsitzenden des BVPTA, gab es übrigens auch noch ein Statement. Sie sagt, die Umfrage hat deutlich gemacht, dass wir PTA mit unserer bereits jetzt fundierten Ausbildung mehr können und wollen, als uns unser Gesetzgeber zurzeit zutraut. Es ist einfach an der Zeit, dass das Berufsbild PTA neu gedacht und der heutigen Zeit angepasst wird. Außerdem sagt sie, das Einstiegsgehalt einer PTA liegt nach einer intensiven und schweren Ausbildung gerade knapp über dem zukünftigen Mindestlohn. Das Gehaltsmaximum ist laut Tarifvertrag bereits nach 15 Jahren erreicht. Abschließend fordert die Bundesvorsitzende des BVPTA von der neuen Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass, Zitat, dieser tolle Beruf künftig auch monetär die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Ist wirklich ein toller Beruf, da gebe ich Frau Zierath recht. So, die politische Sommerpause ist vorbei. Der Deutsche Apothekertag steht nächste Woche an. Mal schauen, welche News dazu ich euch nächste Woche berichten darf. Und um diese sehr positive Folge abzuschließen, es gibt gute Nachrichten für Menschen mit Akne, denn es gibt ein neues Medikament, also bald. Die Europäische Arzneimittelagentur hat die Zulassung von Winlevi mit dem Wirkstoff Clascoteron empfohlen. Nach 40 Jahren übrigens endlich wieder eine Innovation in der Akne-Therapie. In den USA und Großbritannien ist die Creme bereits erhältlich, in Europa stand eine Zulassung bislang noch aus. Und dem Ganzen geht jetzt ein relativ langer Prozess voraus. Im Frühjahr hatte die EMA eine Genehmigung abgelehnt, weil ein Risiko für hormonelle Nebenwirkungen bei Jugendlichen vermutet wurde. Das Unternehmen Cosmo reichte daraufhin ein überarbeitetes Dossier mit zusätzlichen Studiendaten ein, die von Fachleuten aus Dermatologie und Endokrinologie begutachtet wurden. Nach dieser erneuten Bewertung sprach der Ausschuss für Humanarzneimittel eine positive Empfehlung aus. Winlevi ist, wie erwähnt, eine Creme und enthält Clascoteron in der Konzentration von 10 Milligramm pro Gramm. Der Wirkstoff blockiert die Androgenrezeptoren in den Talgdrüsen. Androgene regen ja normalerweise die Produktion von Hauttalg an. Eine übermäßige Talgmenge fördert die Entstehung von Mitessern und entzündlichen Pickeln. Durch die Blockade wird die Talgproduktion gebremst und gleichzeitig lassen die entzündlichen Reaktionen in der Haut nach. Clascoteron setzt damit direkt an einem zentralen Mechanismus der Akneentstehung an. Die Anwendung ist bei Erwachsenen mit Akne vulgaris vorgesehen, bei Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren zunächst nur für das Gesicht. Die Behandlung soll durch Ärzte Erfolgen die Erfahrung in der Akne-Therapie haben. Die Empfehlung basiert übrigens auf 2 großen Phase-3-Studien mit Erwachsenen und Jugendlichen. Über 3 Monate hinweg wendeten die Teilnehmenden 2-mal täglich Winlevi oder ein Placebo an. Nach dieser Zeit erreichten 19,5% der PatientInnen mit Winlevi eine klare oder fast klare Haut, während es in der Placebo-Gruppe nur 7,7% waren. Besonders bei moderater Akne lag die Erfolgsrate mit 18,9% höher, bei schwerer Akne waren es 10,7%. 2,4%. Als häufigste Nebenwirkung wurden lokale Hautreaktionen beschrieben, darunter Rötung, Trockenheit, Schuppung, Juckreiz sowie ein brennendes oder stechendes Gefühl an der Auftragsstelle, also eigentlich vergleichbar mit den bisher erhältlichen topischen Akne-Medikamenten. Die Beschwerden waren meist mild bis moderat, systemische hormonelle Effekte traten in den Studien nicht auf und damit gilt die Creme als gut verträglich. Mit der positiven Empfehlung des CHMP ist der Weg zur EU-weiten Zulassung theoretisch frei. Die endgültige Entscheidung trifft aber dann die Europäische Kommission. Damit darf Winlevi grundsätzlich in allen EU-Ländern vermarktet werden. Bevor es aber in die Apotheken kommt, müssen die einzelnen Mitgliedstaaten natürlich über die Erstattung im Gesundheitssystem und den offiziellen Preis verhandeln. Erst wenn das abgeschlossen ist, kann das Präparat tatsächlich in den Markt eingeführt werden. Für den Praxisalltag bedeutet das, es wird noch ein bisschen dauern, bis Winlevi in Deutschland erhältlich ist. Dennoch gilt die mögliche Zulassung als wichtiger Fortschritt. So, mit diesem positiven Ausblick entlasse ich euch in die neue Woche. Ich habe Urlaub und ich werde mal die Miete voll auskosten und hier in Berlin sein. Erklärung machen, aufräumen, Schränke sortieren. Toll, oder? Ja. Ich wünsche euch eine zauberhafte und schöne Woche und sage Tschüss für heute. Und bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin, gehabt euch wohl.